Schwestern und Brüder, lieber Bischof Benno, damit die Chance genutzt wird, heißt mein Vortrag, kirchliche Bestattung angesichts individueller Ansprüche und wachsender Konkurrenz. Die Überschrift über das Referat vom Elmar Simmer, die hat geheißen Trauergottesdienste als pastorale Chance. In diesem Titel steckt bereits eine fundamentale Vorentscheidung darüber, wie an das Thema herangegangen wird, nämlich in dem Wort Trauergottesdienst. Dieser Begriff kommt nämlich in der offiziellen Liturgie, also in den Büchlein, die kirchliche Begräbnisfeier, gar nicht vor. Anders ist es in den Büchern der evangelischen Kirchen. Dort ist im Zusammenhang mit Bestattung von Trauergottesdienst und Trauerfeier die Rede. Mit diesem Unterschied sind wir mitten im Thema, nämlich bei der Frage, um wen es im Gottesdienst bei der Beerdigung geht. Im Trauergottesdienst, in der Trauerfeier, geht es um die Trauernden und um all jene, die ihnen nahestehen. In der kirchlichen Begräbnisfeier geht es vom Titel her um das Begräbnis, also um den Leichnam des Verstorbenen und damit um den Verstorbenen selbst, um sein Seelenheil und dann natürlich auch um jene, die ihn begraben und dabei mitwirken und beteiligt sind. Und immer geht es auch um die, die den Dienst der Beerdigung leisten. Der Unterschied in der Ausdrucksweise ist keineswegs belanglos, sowohl in Bezug auf den Grund, der dahinter steht, als auch auf die Konsequenzen. Das wird an zwei Gebeten deutlich, die ich vorlesen möchte. In der evangelischen Agenda von Württemberg heißt es bei einem Gebet: Herr unser Gott, wir denken an das, was wir mit dem Verstorbenen zusammen an Schönem erlebt haben. Und wir denken an das Schwere, das wir gemeinsam getragen haben. Wir wollen dir danken für das, was er uns gegeben hat in seinem Leben. Vergib uns, was wir ihm schuldig geblieben sind. Wir bitten dich, sei uns nahe in unserem Schmerz und tröste uns in unserer Trauer. Lass uns deine Liebe und deine Nähe erfahren. Gib uns wieder Kraft und Mut für unser Leben durch Christus, unseren Herrn. Im kirchlichen Manuale lautet das Verabschiedungsgebet: Gütiger Gott, in deine Hände empfehlen wir unseren Bruder. Wir danken dir für alles, womit du ihn im Leben beschenkt hast und für das Gute, das du durch ihn gewirkt hast. Zuversichtlich hoffen wir, dass er, wie alle, die in Christus gestorben sind, mit Christus auferstehen wird am jüngsten Tag. Wir bitten dich, nimm unseren Bruder auf und gib ihm Wohnung und Heimat bei dir. Uns aber, die zurückbleiben, stärke im Glauben, damit wir einander aufrichten und trösten, bis wir alle mit dir und unserem Bruder vereint sind durch Christus Jesus, unseren Herrn. Sie verstehen, dass ich diese Gebete nicht darum vortrage, um zu sagen, was besser oder schlechter ist, sondern es geht mir dabei um einen ganz zentralen Aspekt der katholischen Begräbnisliturgie, sozusagen um ein Alleinstellungsmerkmal. Hinter dem katholischen Konzept steht ein tiefer theologischer Grund, nämlich die Überzeugung, dass es sinnvoll ist, für die Verstorbenen zu beten. Die Gläubigen stellen sich gleichsam noch einmal neben ihre Schwester, ihren Bruder, nehmen sie oder ihn in ihre Mitte und treten so vor Gott, um diesen Menschen seiner Barmherzigkeit und Gnade zu empfehlen und um seine Aufnahme in die ewige Seligkeit zu bitten. Diese Überzeugung, dass das sinnvoll und gut ist, findet ihren Ausdruck im fürbittenden Gebet und in den Riten der Beisetzung und ihrer Begleitworte. Segnung des Grabes, Weihwasser, Weihrauch, Erdwurf und Aufrichten des Kreuzes. Das ist, wenn wir von den Ostkirchen einmal absehen, tatsächlich ein Alleinstellungsmerkmal, das die Begräbnisfeier der katholischen Kirche vom Angebot anderer Anbieter unterscheidet. Es gibt ein zweites Alleinstellungsmerkmal und das ist die theologische Grundstruktur der Begräbnisliturgie. Sie ist eine Einheit, aber nicht eine einzige Feier. Sie beginnt am Sterbeort mit dem Gebet im Trauerhaus. Das Gotteslob bietet da zum Beispiel unter Nummer 28 ein hervorragendes Modell. Dann kann die Totenwache folgen in der Kirche, in einer Kapelle oder einem anderen Ort. Die Grundform der Begräbnisliturgie hat dann mehrere Stationen, die ganz unterschiedlich sein können und aneinandergereiht werden können. Ausgangspunkt, Gottesdienst in der Kirche, Eucharistiefeier oder Wortgottesdienst und dann am Grab. Es können auch nur zwei Stationen sein. Messfeier und Wortgottesfeier können zu einem anderen Zeitpunkt sein. Im Weiteren gehören dann noch die Bräuche dazu, wie das mancherorts übliche Sechswochenamt, der Jahrtag, ein monatliches oder jährliches Totengedenken. Nicht immer werden alle diese Elemente stattfinden, aber immer geht es nicht nur um etwas Punktuelles, um einen einzelnen Akt, sondern um einen Prozess. Es geht um den Übergang vom Sterbeort zum Grab, der erkennbar mehr ist als der Transport des Leichnams oder der Urne im Rahmen des Notwendigen. Für uns Gläubige ist dies ein Ausdruck des Übergangs vom Leben in dieser Welt in das ewige Leben beim Herrn. Übergang von einem Ort des Aufbruchs zu einem Ziel. Dem Theologen fällt da unwillkürlich das Wort Pascha ein. Für die Zeit des Alten Bundes steht dieses Wort für den Auszug des Volkes Israel aus Ägypten, die Wüstenwanderung und den Einzug ins gelobte Land. Im Neuen Bund steht es für Jesu Sterben, Tod, begraben werden und seine Auferstehung. Die Begräbnisliturgie in ihrer heutigen Gestalt ist ganz bewusst geprägt als Übergang. Das war nicht immer so. Es gab zwar auch vor 100 oder vor 70 Jahren das Gebet im Trauerhaus, den Seelenrosenkranz, die Messfeier und die Bestattung, aber dabei stand nicht der Pascha-Gedanke im Vordergrund. Das ganze Denken und Handeln war bestimmt von der Vorstellung der Erlösungsbedürftigkeit des Menschen aufgrund der Sünde. Sie alle kennen Bilder vom jüngsten Gericht mit den Guten und den Bösen auf der rechten und der linken Seite. Und den Richter Christus, die Engel und die Teufel, die die Seelen herunterziehen in die Hölle, die Engel, die versuchen, sie hinaufzuziehen in den Himmel. Der Ritus der Bestattung war früher von dieser Vorstellung geprägt. Es ging um den Schutz des Verstorbenen gegen böse Geister, mit Hilfe von Weihwasser und Weihrauch, Kreuzzeichen, und um Fürbitte für sie durch Gebet, gute Werke und ganz besonders durch die Feier der Heiligen Messe, und zwar möglichst oft, sodass dafür Stipendien in großer Zahl gegeben wurden. Erst die liturgische Bewegung des 20. Jahrhunderts entwickelte ein neues Konzept, das seinen ersten Niederschlag in der zweisprachigen Collectionitum 1950 fand. Für die Männer, die dieses Werk erarbeitet haben, war der Pascha-Gedanke eines der wesentlichen Prinzipien, nach denen sie die ganze Liturgie zu erneuern suchten. Sie waren es dann auch, die die Liturgiereform des Zweiten Vatikanischen Konzils geprägt haben, bei der der Gedanke des Pascha sich wie ein roter Faden durch die einzelnen Bücher hindurchzieht, eben auch durch die Begräbnisliturgie. In dem heute geltenden Manuale zur Begräbnisfeier kommt diese Grundlegung unter anderem in den Worten zum Ausdruck. Die Mitte der kirchlichen Begräbnisfeier ist die Feier des Pascha-Mysteriums Christi. Die Kirche verkündet, dass Christus den Tod überwunden hat und dass alle, die mit ihm durch die Taufe vereint sind, mit ihm verbunden auch durch das Tor des Todes in das Leben übergehen. In diesem Glauben begleitet die Kirche die Sterbenden mit ihrem Gebet und den Sakramenten. In dieser Hoffnung geleitet sie den Leichnam zum Ort seiner letzten Ruhe und steht den Hinterbliebenen in ihrer Trauer bei. ganz bewusst gestaltet also die Kirche ihre Begräbnisliturgie als Übergang mit Stationen, als Begleitung des verstorbenen Christen bei seinem Übergang vom Leben in dieser Welt zum ewigen Leben. Und darum ist die katholische Begräbnisliturgie mehr als eine Trauerfeier. Die Hinterbliebenen werden deswegen keineswegs vernachlässigt. Sie stehen ebenfalls in diesem Zusammenhang. Denn auch für sie ist das, was vom Todesverstorbenen bis zum Grab und darüber hinaus geschieht, ein Pascha, ein Übergang vom Leben mit dem Verstorbenen zu einem Leben ohnehin. Und das gilt in gewissem Maße natürlich auch für weitere Angehörige, Freunde, Nachbarn, Bekannte, die die Begräbnisliturgie mitfeiern. Um wen geht es? Es geht um Menschen. Paul Michael Zulehner hat 2002 unter anderem untersucht, wie Menschen, die bei Geburt, Heirat und Tod einen kirchlichen Ritus wünschen, grundsätzlich zu Glaube und Kirche stehen. Dazu hat er die Befragten eingeteilt in Gottgläubige, Atheisierende, Atheisten und Vollatheisten. Besonders interessant ist die Gruppe der Atheisierenden. Das sind also Menschen, die nicht an Gott glauben, aber auch nicht direkt den Glauben ablehnen oder ihn gar bekämpfen würden. Also Menschen, denen die Gottesfrage mehr oder weniger egal ist und in deren Leben die Kirche kaum eine Rolle spielt. Von dieser Gruppe wünscht fast jeder Zweite zu den Lebensübergängen einen kirchlichen Ritus. Das deckt sich wahrscheinlich auch mit ihren persönlichen Erfahrungen, die sie in ihrer Praxis machen. Menschen, die zwar getauft sind, aber mit der Kirche nicht viel am Hut haben, kommen bei solchen Gelegenheiten. Vielleicht auch aus Rücksicht auf die Familie, auf Angehörige oder wer weiß warum. Und sie wollen, dass das Kind getauft wird, die Hochzeit kirchlich gefeiert wird oder eben die Oma kirchlich beerdigt wird oder dass Kinder gesegnet werden. Es kommen auch Menschen, die aus der Kirche ausgetreten sind. Selbst Vollatheisten, die also eine Existenz Gottes ausdrücklich bestreiten, sagt Zulehner, sei das jeder Zehnte. Die Zahlen können sich seit 2002 verändert haben, aber die grundsätzliche Beobachtung dürfte nach wie vor zutreffen. Mit so unterschiedlichen Menschen haben wir es bei Beerdigungen also gleichzeitig zu tun. Nicht alle können natürlich mit dem gleichen Angebot bedient werden. Das verlangt, gerade in einer so ernsten Situation, wie es der endgültige Abschied von einem Menschen ist, Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit gegenüber dem Verstorbenen, gegenüber seinen Angehörigen, gegenüber denen, die aus äußeren Gründen wie aus Höflichkeit teilnehmen, aber keinen Bezug zum Glauben oder zur kirchlichen Feier haben, muss man alles vermeiden, was sie als verletzend empfinden könnten. Und Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit muss auch gewahrt sein bei denen, die den kirchlichen Bestattungsdienst leisten. Sie sollen nichts tun müssen, was ihrer persönlichen Überzeugung widerspricht. Welche Form passt? Gegenüber dem Verstorbenen gilt der Grundsatz, es soll das geschehen, was erkennbar seinem Willen in Bezug auf die Beerdigung am besten entspricht. Gleichzeitig aber ist die persönliche Glaubensüberzeugung der unmittelbar betroffenen Hinterbliebenen zu beachten. Darum soll ihrem Wunsch nach einem geistlichen und rituellen Handeln so weit wie möglich entsprochen werden. Und dazu ein paar Hinweise, die vielleicht als Richtschnur gelten können oder über die zu diskutieren ist. Wer als gläubiger Christ gelebt hat und mehr oder weniger regelmäßig am kirchlichen Leben und am Gottesdienst teilgenommen hat, der soll auch das volle Programm bekommen. Eucharistiefeier und Bestattung nach dem offiziellen Ritus durch einen Priester, Diakon oder eine andere beauftragte Person. Unabhängig von der kirchlichen Bindung der Hinterbliebenen. Das schuldet die christliche Gemeinde ihrem Mitglied. wer katholisch getauft war und wenig bis kein Interesse am kirchlichen und gottesdienstlichen Leben gezeigt hat, der hat Anspruch auf eine kirchliche Bestattung in Verbindung mit einem Wortgottesdienst. Wenn Angehörige aufgrund ihrer persönlichen Einstellung zum Glauben um die Feier der Eucharistie bitten, dann soll ihrem Wunsch entsprochen werden. Wer aus der Kirche ausgetreten ist oder auf andere Weise eine antikirchliche Einstellung deutlich gemacht hat, dessen Überzeugung ist auch zu achten, indem ihm kein kirchliches Begräbnis posthum gleichsam aufgenötigt wird. Wünschen Angehörige aufgrund ihres Glaubens eine gottesdienstliche Feier oder eine Begleitung am Grab, so sind die Richtlinien der Österreichischen Bischofskonferenz für das Begräbnis von Verstorbenen, die aus der römisch-katholischen Kirche ausgetreten sind, von 2012 zu beachten. So viel zur Wahl der angemessenen liturgischen Form der Begräbnisfeier unter Rücksicht auf den verstorbenen Menschen und die unmittelbaren Hinterbliebenen. Im Blick auf den verstorbenen Menschen und seine Angehörigen, was haben wir da als Kirche zu bieten? Wenn jemand um ein katholisches Begräbnis bittet, dann soll er ein solches bekommen. Es gehört zur Achtung vor den Menschen, mit denen man es zu tun hat, und zur Achtung vor sich selbst, dass man ihnen nicht irgendetwas anbietet, sondern das, wofür die eigene Marke steht. Vom Angebot anderer Veranstalter unterscheidet sich unsere Marke durch zweierlei: die Fürbitte für den Verstorbenen und die Bedeutung des Pascha-Gedankens. Beides hat einen hohen Wert in der Situation, in der sich vor allem die Hinterbliebenen befinden, die aber auch von den anderen Teilnehmenden geteilt wird. Das fürbittende Gebet hat, so ist es unser Glaube, seinen Sinn, auch wenn wir mit unserem menschlichen Wissen und Verstehen nicht genau erklären können, wie es nun wirkt. Ich selbst schätze das schon erwähnte Bild, dass sich die Hinterbliebenen und ihre Freunde und Bekannten noch einmal um den verstorbenen Menschen versammeln, ihn in ihre Mitte nehmen und gleichsam vor Gott tragen, mit der Bitte: Wir bringen ihn dir mit allem, was sein Leben ausgemacht hat, den frohen und den schweren Stunden, seinen Fähigkeiten und Leistungen, mit der Liebe, die er verschenkt hat, dem Glück und dem Leid, das er erfahren hat, seiner Dankbarkeit und seinen unerfüllten Sehnsüchten. Und auch mit seinen Schwächen, seinem Versagen, mit dem, was er schuldig geblieben ist. Nimm du ihn an. Solches Beten entlastet die Hinterbliebenen und erleichtert ihnen den Übergang. Es macht möglich, loszulassen, in Dankbarkeit sich an das Gute zu erinnern und auch Ruhe zu finden, wo es vielleicht bis zuletzt Belastungen gegeben hatte. Auch zu vergeben, wenn etwas zu vergeben war, und Versöhnung anzunehmen, wo am Ende vielleicht keine Gelegenheit oder keine Kraft mehr war, Ungeklärtes anzusprechen und aufzuarbeiten. Den Übergang, das Pascha, gestaltet die Liturgie. Vor allem die Gläubigen, die selbst mit der Eucharistie vertraut sind, können bei dieser Feier begreifen, dass der verstorbene Mensch nun hineingenommen ist in das Geheimnis von Tod und Auferstehung Jesu. Auch weniger kirchenverbundene Menschen werden etwas von diesem Geheimnis erahnen, wenn der Leichnam zum Gottesdienst in der Kirche aufgebahrt ist und dann verabschiedet wird. Kein großes Wissen über Kirche und Liturgie ist erforderlich, um im Gang zum Grab und in den Riten dort etwas von dem zu erkennen, was wir Christen an dieser Stelle glauben und was uns Hoffnung gibt. Wenn wir den Leichnam in die Erde legen und im Erdwurf mit ihr bedecken, mit Wasser an die Taufe und mit Weihrauch an Gottes Geist im Mensch erinnert, das Kreuz über dem Grab aufrichten und das Bekenntnis unseres Glaubens an die Auferstehung sprechen. Wenn diese Riten sinnerfüllt in Ruhe vollzogen werden, sprechen nicht nur die Begleitworte von dem, was gemeint ist, sondern das Tun als solches. Das ist das katholische Proprium. Zum Vergleich: Vor einiger Zeit habe ich an einer Urnenbestattung in einem Ruheforst teilgenommen. Die Feier in der Trauerhalle war beeindruckend. Die Teilnehmenden waren offensichtlich bewegt, aus drei Gründen. Die Rede des Trauerredners, die musikalische Gestaltung und das Ritual, das deutliche Parallelen zu unserer Begräbnisliturgie hatte. So lud er zum Beispiel, es waren mehr als 100 Teilnehmer, alle ein, nach vorne zu kommen und die Urne mit der Hand zu berühren. Das ist also ein Element gewesen, das mindestens 10 Minuten gedauert hat, während ein Gitarrist das Ganze mit seiner Gitarre einfühlsam begleitet hat. Dann die Prozession zum Grab und dort das Einsenken der Urne. Dann war je eine kurze Anrede an die Verstorbene in der Trauerhalle und dann am Grab noch einmal. Das war ein Element, das an unser Beten erinnerte. Dann kam die Einladung am Grab, eine Blume niederzulegen, und da waren genügend Blumen da, sodass jeder eine nehmen konnte. Und es war ein Ritus, der an unseren Erdwurf und dann das Spritzen mit dem Weihwasser erinnerte. Für mich war diese Feier einerseits eine Bestätigung, wie richtig und sinnvoll unser Ritual ist. Und zugleich habe ich die Hilflosigkeit gespürt, die darin lag, dass hier die Natur, der Baum, der nächste Frühling Zeugen der Hoffnung sein sollten. Und vielleicht liegt hier ein Grund, warum auch eher kirchenferne Menschen um eine kirchliche Beerdigung bitten. Die Kirche spricht in Wort und Zeichen von einer Hoffnung, die weiterträgt. Damit die Chance genutzt wird, die Chance liegt im Detail. Nach dem Blick auf das, was den katholischen Ritus kennzeichnet und auf die Menschen, um die es geht, und was der Ritus ihnen geben kann, möchte ich auf ein paar Details aufmerksam machen, die für das Gelingen der Feier entscheidend sind. Das persönliche Wort. Bei nichtkirchlichen Bestattungen bildet die Trauerrede einen Schwerpunkt der Feier. Noch nicht umsonst gibt es diesen Ausdruck, nicht nur freier Bestatter, sondern auch freier Trauerredner. Auch wer an evangelischen Beerdigungen teilnimmt, wird feststellen, dass Pfarrerinnen und Pfarrer bei ihrer Predigt meist sehr persönlich auf den verstorbenen Menschen eingehen. Da wird auch spürbar, dass offensichtlich ein ausführliches Gespräch über seine Persönlichkeit und sein Leben stattgefunden hat und dass sich die Pfarrerin oder der Pfarrer Gedanken über Anknüpfungspunkte gemacht hat. In der katholischen Beerdigungspraxis begegnet man diesbezüglich oft einer echten Schwachstelle. Ich weiß nicht genau, wie es hier im Ländle Praxis ist. Ich kenne vor allem die des Bistums Trier und höre aufgrund von Kontakten auch aus anderen Diözesen. Im Bistum Trier ist es zum Beispiel üblich, dass bei der Eröffnung des Gottesdienstes zur Beerdigung vor allem die wichtigsten Lebensdaten von einem Zettel abgelesen werden. Geboren wann, Schuleintritt wann und wo, Ausbildung wann und wozu, verheiratet, Kinder, eventuell Schicksalsschläge, Hobbys. Im besseren Fall werden wenigstens ein paar Sätze zur Persönlichkeit gesagt. Eine Predigt oder auch nur eine Kurzansprache nach dem Evangelium gibt es in der Regel nicht. Für die Verkündigung der christlichen Botschaft scheinen also die Schriftlesungen und die Modellkurzansprachen des Feierbuches zu genügen. Dieses Sparprogramm hat mit der Liturgiereform nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil zu tun. Damals wurde es erst möglich, eine Predigt zu halten und dabei das Leben des Verstorbenen einzubeziehen. In der Begeisterung damals schoss mancher Prediger über das Ziel hinaus, sodass es zu Heiligsprechungen kam, die von der zuständigen römischen Kongregation wahrscheinlich nicht abgesegnet worden wäre. Also, traten Theologen, nicht zuletzt Liturgiker, kräftig auf die Bremse. Das Leben des Verstorbenen sollte also nur am Rande vorkommen. Weil es aber bei einer gewissen Zahl von Beerdigungen im gleichen Dorf von zum Teil immer gleichen Leuten nicht leicht ist, immer neu von dieser Auferstehung zu predigen, da war man froh, wenn man sich auf die Nennung dieser biografischen Daten bei der Eröffnung beschränken konnte. Ein zweiter Grund ist die horrende Zahl an Beerdigungen, die manche Priester zu halten haben. Es gibt Gott sei Dank inzwischen kreative Lösungen, damit Priester nicht zu hauptamtlichen bestattet werden. Es gibt den Dienst von Laien oder von hauptamtlichen Laien und auch von Ehrenamtlichen. Und es gibt die eine Eucharistiefeier in der Woche oder im Monat für alle in dieser Woche oder in diesem Monat Verstorbenen und Begrabenen. Das alles hilft, Lasten zu verteilen. Die Aufgabe, den Trost der christlichen Botschaft auch im Blick auf das ganz persönliche und einmalige Leben des verstorbenen Menschen zu verkünden, ist damit freilich noch nicht gelöst. Das Gespräch mit den Angehörigen ist Teil des Pascha, des Übergangs, und es führt im besten Fall dazu, dass eine Beziehung hergestellt werden kann zwischen der Biografie des Verstorbenen und einem Wort der Heiligen Schrift oder einem Gebet, das in der Liturgie gesprochen wird, einem Ritus, der da vollzogen wird. In der Auswahl der Lesungstexte und deren Auslegung ist es möglich, gegebenenfalls auch dunkle Seiten im Leben eines Verstorbenen auf eine Weise anklingen zu lassen, die nicht verletzend, sondern befreiend wirkt. Voraussetzung ist ein Gespräch mit den Angehörigen, in dem die Persönlichkeit des Verstorbenen, das, was er für die Angehörigen wirklich war, zur Sprache kommt. Ein Beispiel: Ich habe gelegentlich schon, wenn eine kirchliche Beerdigung nicht möglich war, die Leitung einer solchen Feier übernommen. Da ist mir einmal bei einem Gespräch mit dem Sohn der Satz begegnet: Der Vater war kein guter Mensch. Ein Satz, der es mir erlaubt hat, die Stelle aus dem 2. Korintherbrief zu wählen, wo zunächst von der Wohnung die Rede ist, die wir von Gott haben, dem ewigen Haus im Himmel, und die dann endet mit dem Satz: Wir alle müssen vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder seinen Lohn empfängt für das Gute oder Böse, das er im irdischen Leben getan hat. Anknüpfend daran konnte ich sagen, wie Jesus Christus umgegangen ist mit Menschen, die in den Augen ihrer Mitmenschen nicht geglänzt haben. Das erzählen uns die Evangelien auf vielfältige Weise. Er hat allen ins Herz geschaut. Er hat ihre unerfüllten Sehnsüchte gesehen und gewusst, wie sie unter ihrer Schwachheit auch gelitten haben. Unsere Verstorbenen vor seinem Richterstuhl zu wissen, kann befreiend sein. Manchmal ist auch einfach die Frage an die Angehörigen hilfreich: Gibt es irgendein Bibelwort, das ihnen einfällt, wenn sie an den Verstorbenen denken? Neben der Ansprache kommt der musikalischen Gestaltung große Bedeutung zu. Heute hat man ja nicht nur bei Trauungen das Problem, dass Lieblingsschlager des Brautpaars in der Kirche erklingen sollen, sondern auch bei Beerdigungen gibt es den Wunsch, die CD mit dem Lieblingshit des Verstorbenen abzuspielen. Es kostet manchmal sicher Kraft und Feingefühl, aber es lohnt unterm Strich, hier eine klare Haltung zu haben. Liturgie hat ihre eigenen Inhalte und Aussagen und folgt ihren eigenen Regeln. Diese bestimmen die Worte und die Handlungen und auch die Musik, die bestimmte Assoziationen hervorruft. Es gibt tatsächlich ein breites Repertoire an geeigneten Gesängen und vor allem viel Raum für angemessene Instrumentalmusik. Gesang und Musik sind Teil der Liturgie selbst und nicht nur schmückendes Beiwerk. Unpassende Musik kann eine störende Eigengesetzlichkeit entwickeln. Raum für andere Musik ist, sofern sie unverzichtbar erscheint, wenn der Leichnam oder die Urne in der Friedhofshalle steht, vor Beginn der liturgischen Feier. Ein neuer Trend scheint an sich wachsender Beliebtheit zu erfreuen, dass ein Mitglied der Familie oder ein enger Freund etwas über den Verstorbenen sagt. Grundsätzlich kann das ein sehr schönes und berührendes Element sein, in dem noch einmal etwas von der Persönlichkeit des Verstorbenen aufleuchtet. Wenn es in den Rahmen der Liturgie eingefügt werden soll, ist Ähnliches zu bedenken wie bei der Musik. Abgesehen davon, dass der Leiter oder die Leiterin der kirchlichen Beerdigung nicht vorher den Text zur Kontrolle sich vorlegen lassen kann und darum nicht weiß, was da kommt und wie lange es dauert, ist die Liturgie dafür einfach nicht der richtige Ort. Ganz gut kann es in der Friedhofshalle vor Beginn der Feier in den Ablauf passen, gleichsam als ein letzter Blick auf den Menschen vor dem endgültigen Abschied. Gut möglich ist es, den Lektorendienst einem Mitfeiernden zu übertragen. Vor allem sinnvoll ist es, wenn bei einer eher kirchenfremden Trauergemeinde jemand das Wort Gottes verkündet, der persönlich dahinter steht. Wichtig ist auf jeden Fall eine entsprechende Eignung und Vorbereitung. Lesen, vor allem Vorlesen, kann nicht jede und jeder, der einmal zur Schule gegangen ist. Feiern bedarf der Gemeinschaft. Gegen den gegenwärtigen Trend der Privatisierung muss man dann sagen, von der Feiergemeinschaft geht ein Trost aus. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Der Ritus hilft, die Situation, die tragisch ist vielleicht, zu ertragen, und der Ritus hilft auch, einander anschließend in Offenheit zu begegnen. Darum ist es eben wichtig, auch dem Trend gegen den Trend zu halten von dieser Privatisierung und wirklich die Beerdigung nicht nur im Familienkreis zu halten. Ein klares Wort ist auch zu sagen bezüglich der Einheit und Geschlossenheit innerhalb der Diözese, des Dekanats oder auch des Seelsorgeraumes. Es gibt kaum etwas, was die Wertschätzung der Kirche und ihres liturgischen Handelns so sehr beschädigt, wie ein unsolidarisches Verhalten einzelner Repräsentanten. Die scheinbar menschenfreundliche Toleranz des einen bezahlen nicht nur die anderen, die sich an die Regeln halten. Das Ansehen der ganzen kirchlichen Gemeinschaft leidet darunter. Beliebigkeit macht unglaubwürdig, auch den selbst, der damit um Sympathien buhlt. Die Liturgie bietet genügend Freiraum, um sehr weit auf die Menschen einzugehen, um die es bei der Beerdigung geht. An erster Stelle steht dabei die Ansprache, die große Sorgfalt verlangt. Wenn sie den richtigen Ton trifft, werden die Mitfeiernden davon angerührt und werden einen profanen Song nicht vermissen. Wer den Menschen wirklich entgegenkommen will, hat reiche Möglichkeiten. Da und dort begegnet der Brauch, bei der Beisetzung den Sarg zwar auf das Grab zu stellen, ihn aber erst nach der Feier ins Grab zu senken. Begründet wird das damit, der Anblick des Absenkens sei für die Angehörigen eine unzumutbare Belastung. Tatsächlich wird so der Abschied nicht erleichtert. Er wird unterbrochen und in eine ungewisse Zukunft verlegt, in der es keine versammelte Gemeinschaft geben wird, die diesen schweren Augenblick mitträgt. Ich habe einmal von einem Fall gehört, wo in einer Gemeinde der Sarg nicht einmal zum Grab gebracht, sondern am Fuß des Friedhofskreuzes abgestellt wird. Sehen wir einmal ab von der Frage, was da der Erdwurf in Form eines Schäufelchens Erde aus einem Eimer und das Aufrichten des Kreuzes bedeuten soll. In dieser Gemeinde musste eine Frau innerhalb weniger Monate ihren Sohn und ihren Mann zu Grabe tragen. Sie hat erzählt, nach der zweiten Beerdigung, bei dieser zweiten Beerdigung hätte sie es kaum mehr geschafft, vom Sarg wegzugehen, und sie habe dann aus der Ferne zugeschaut, wie der Sarg zum Grab und ins Grab gebracht wurde. Das ist ein Beispiel, das eigentlich genügen müsste, um verständlich zu machen, dass die beabsichtigte Rücksichtnahme genau das Gegenteil bewirkt von dem, was man eigentlich will. Die schönsten und tiefsten Inhalte erreichen die an einer Feier Teilnehmenden nicht, wenn ganz einfache und banale Dinge nicht beachtet werden. Das Nicht-Beachten kann sogar richtigen Ärger auslösen. Dazu ein paar Hinweise. Etwas ganz Simples. Auf Friedhöfen werden oft tragbare Lautsprecheranlagen verwendet. Sie bringen nichts, wenn ihr Träger eine falsche Position hat oder wenn der Sprecher oder die Sprecherin nicht nah genug am Mikrofon ist. Besonders bei Beerdigungen mit großer Teilnehmerzahl kann man erleben, dass der Ritus am Grab begonnen wird, bevor sich alle Mitfeiernden um das Grab versammelt haben. Mir ist schon einmal passiert, dass mir auf dem Weg zum Grab der Priester und der Messdiener schon entgegengekommen sind, weil ihr Dienst schon zu Ende war. So etwas verletzt nicht nur den Anstand. Es zeigt, dass einem selbst der Ritus nicht wichtig genug ist, ein paar Minuten zu warten, bis alle daran teilnehmen können. Freie Bestattungsredner bleiben am Grab bei den Angehörigen stehen, bis der letzte Teilnehmer sich verabschiedet hat, auch bei Wind und Regen. Auch bei evangelischen Pfarrerinnen und Pfarrern habe ich das schon so gesehen. Zum liturgischen Feingefühl gehört auch, Wiederholungen zu vermeiden. Beklagt wird zum Beispiel öfter, dass zunächst in der Messfeier oder im Wortgottesdienst Fürbitten gesprochen werden und dann noch einmal am Grab. Was durchaus einen Sinn hat, wenn diese beiden Feiern zeitlich auseinanderliegen, wird im engen Zusammenhang als Wiederholung empfunden, die das Ganze nur in die Länge zieht. Feiern sprechen an, wenn ein roter Faden erkennbar ist. Ich erinnere mich an einen evangelischen Trauergottesdienst, bei dem die Pfarrerin vor jedem Element, von jedem Element zum nächsten, mit jeweils einem einzigen präzisen Satz übergeleitet hat. Auch Trauerredner verbinden oft Gedichte, Ansprachen, Riten, Musik durch kurze Hinweise, die dann den Zusammenhang gut erkennen lassen. Gerade für liturgieungewohnte Menschen kann so etwas eine Hilfe sein, den Sinn des Ablaufs zu verstehen und ihm zu folgen. Einen Punkt möchte ich Ihnen zur Diskussion über diesen Tag hinaus mitgeben. Im Ländle ist das Wort Auferstehungsgottesdienst für den Gottesdienst bei der Beerdigung sehr verbreitet. Das ist ein sehr schönes Wort. Und es ist auch klar, warum es verwendet werden wird. Es soll unseren Glauben an die Auferstehung zum Ausdruck bringen. Erlauben Sie mir trotzdem eine kritische Frage dazu. Im Taufgottesdienst wird getauft, im Bußgottesdienst Buße getan, im Segnungsgottesdienst wird gesegnet, Kinder, Ehejubilare, Kranke, Autos, was auch immer. Es geschieht hörbar und sichtbar in Zeichen hier und jetzt, wovon im Titel die Rede ist. Kann man das in gleicher Weise vom Auferstehungsgottesdienst sagen? Gerade im Blick auf kirchenferne Menschen, was mögen Sie für Bilder vor Augen haben, wenn Sie dieses Wort Auferstehungsgottesdienst hören oder lesen? Gibt es diese Auferstehung des Verstorbenen im Gottesdienst? Ist es nicht eher so, dass wir den Verstorbenen Gott und seiner Barmherzigkeit anvertrauen, in der Hoffnung, dass er ihn aufnehme? Auferstehen legt ein aktives Handeln des Verstorbenen nahe, das speziell dann, wenn der Verstorbene wenig Bezug zum Glauben hatte, doch recht hoch gegriffen ist. Da bleibt nicht mehr viel von der Ungewissheit, die aufgrund des freien Willens zu unserem Glauben gehört, dass jemand auch das letzte Ziel verfehlen kann. Weil er bewusst und entschieden den Glauben an Gott ablehnt. auch wenn es nicht sehr wahrscheinlich ist, dass sich so jemand kirchlich beerdigen lässt, eine gewisse Bescheidenheit angesichts der dunklen Zeiten in unserem Leben, der Brüche und des Versagens, scheint mir gegen eine allzu selbstverständliche Auferstehungssicherheit zu sprechen. Ich selbst gehöre ja zu der Generation, in der in der Kindheit und Jugend noch viel Sünde eingeredet und mit der Hölle viel Angst gemacht wurde. Und es ist gut, dass die Moral und diese Pädagogik überwunden sind. Aber, dass es das Böse, Sünde im tiefsten Sinn, Gewalt gegen Menschen, die Ebenbilder Gottes sind und Kinder Gottes sind, bewusste und willentliche Abkehr von Gott nach wie vor gibt, das ist nicht zu übersehen. Ein leichtfertiger Umgang mit dem Wort Auferstehung kann als Verharmlosung dieser Tatsache wahrgenommen werden. Das Manuale zur kirchlichen Beerdigung hat diesbezüglich eine differenziertere Ausdrucksweise. Da heißt es, in einer Vielzahl von Bildern kommt in der Heiligen Schrift und in der Glaubenstradition der Kirche zum Ausdruck, dass der Tod das Tor zu einem neuen Leben ist, dem ewigen Leben bei Gott. Wir hoffen, dass unsere Verstorbenen bei Gott aufgehoben sind, auch wenn die Wiederkunft Christi zum Gericht, die Vollendung der Welt und die Auferstehung der Toten noch ausstehen. Die Kirche hält daran fest, dass jeder einzelne Mensch in seiner Identität auch in der Phase zwischen dem leiblichen Tod und der endgültigen Vollendung Bestand hat. Noch ein allerletztes. Der Trend zur Feuerbestattung ist überwältigend. Überwältigend auch in dem Sinn, dass es für viele alte Menschen kaum mehr möglich ist, sich dieser Gewalt zu widersetzen. Die Rücksicht auf jene, die die Grabpflege übernehmen sollen und die sich vielleicht in der letzten Lebensphase um die Pflege und alle notwendigen Angelegenheiten kümmern, lässt Senioren bei der Frage, wie sie bestattet werden möchten, verstummen. Im Kreis von Freunden und Bekannten in meinem Alter ist bei diesem Thema immer wieder zu spüren, eigentlich wäre es schon schön, wenn die Trauernden hinter dem Sarg hergingen und sich mit dem Weihwasser oder einer Blume am Grab verabschieden würden. Aber man muss ja Rücksicht nehmen. Für ein offenes Gespräch und eine Unterstützung wären da sicher nicht wenige dankbar. Vielleicht sogar die Kinder, deren wegen man sich für die Urne entscheidet, wenn sie später am Grab stehen. Wie ein Kind in dieser Frage denkt, hat die 8-jährige Anna gesagt, die von ihrer Oma mit zur Verabschiedung von einer Freundin in die Friedhofshalle mitgenommen wurde. Wie sie dort vor der Urne stand, hatte sie gesagt, ich will aber nicht verbrannt werden, ich will einmal mit den Engeln spielen. Zum Schluss komme ich zurück auf den Untertitel des Referats Kirchliche Bestattung angesichts individueller Ansprüche und angesichts wachsender Konkurrenz. Der Bischof von Münster, Felix Genn, hat zu dem Thema vor kurzem gesagt, Trauernde sind in einer Extremsituation. Deshalb müssen wir ihnen in ihren Wünschen so weit entgegenkommen, wie es uns als Kirche aufgrund unserer Überzeugungen und unseres Glaubens an die Auferstehung möglich ist. Ich habe versucht, den Rahmen dafür abzustecken und ein paar Dinge zu nennen, die hoffentlich wenigstens als Diskussionsanregung hilfreich sind, damit die Chance genutzt wird. Danke für die Aufmerksamkeit. Applaus